Ja, was nehmen die Kinder jetzt für ein Bild mit über die Ehe? Ich hoffe, dass sie noch fortführende Belehrung bekommen in ihren Kindergruppen oder dann eben auch später. Heute Morgen ist das Thema verheiratet und trotzdem glücklich. Und ich habe mir gedacht, bei dem Thema lasse ich meine Frau lieber zu Hause. Ich bin heute alleine gekommen, denken manche jetzt von euch, ja, wegen dem Thema. Letztes Mal hatte ich ja meine Familie dabei, aber es ist nicht so. Meine Frau war schon oft dabei, wenn ich über dieses Thema gesprochen habe. Sie hat gestern einen Frauentag in Stuttgart gehalten und kam spät zurück, gestern Abend auch noch wegen Zugverspätungen. Deswegen kann sie nicht dabei sein heute Morgen. Verheiratet und trotzdem glücklich. Wo liegt eigentlich der Grund dafür, dass scheinbar doch so viele Ehen, die einmal so begonnen haben, wie wir vorhin gesehen haben, nach 10 oder 20 Jahren doch ein Nebeneinander oder manchmal ein Gegeneinander geworden sind? Warum gibt es so wenige glückliche Ehen in unserem Land? Ich glaube, dass das eine Vielzahl von Gründen hat, auf die ich jetzt nicht eingehen kann im Einzelnen, aber einen Hauptgrund sehe ich darin: Es schlittern zu viele junge Paare oder auch ältere in die Ehe hinein, ohne sich wirklich darauf vorbereitet zu haben. Fehlende Vorbereitung scheint mir wirklich ein Hauptgrund zu sein, warum doch so viele Ehen nicht glücklich verlaufen. Ist es nicht eigenartig? Auf alles im Leben bereiten wir uns gut vor. Die Kinder, die hier sind in den ersten Reihen, die sind da mittendrin noch 9 bis 13 Jahre Schulausbildung. Dann folgt 3, 4, 5 Jahre oder noch länger Berufsausbildung. Ich habe von einer Frau gehört, die hat sich 11 Jahre lang auf ihre Führerscheinprüfung vorbereitet. Also man bereitet sich auf alles im Leben gut vor, nur wo gibt es Ehevorbereitung? Gibt es das an der Volkshochschule in Bad Kissingen? Gibt es das in den christlichen Gemeinden im Landkreis Bad Kissingen? Ich glaube, die allerbeste Vorbereitung und auch Anleitung, wie wir eine Ehe gestalten können, finden wir in diesem Buch, in der Bibel. Das ist Gottes Kursbuch zum Leben. Hier hat Gott uns mitgeteilt, wie wir mit dem Leben zurechtkommen können. Ich habe einmal auf dem Beipackzettel eines Elektrogeräts folgenden Satz gelesen. Da stand drauf, auf dem Föhn oder Rasierapparat, was es da war, stand auf dem Zettel drauf: Um beste Ergebnisse mit diesem Gerät zu erzielen, halte man sich genau an die Anweisungen des Herstellers. Das ist doch auch vernünftig, oder? Die Ingenieure, die das Ding gebaut haben, die wissen, wie es funktioniert. Und hier, darf ich mal so salopp sagen, haben wir die Anweisungen des Herstellers. Hier in Gottes Wort lesen wir, wie wir mit dem Leben zurechtkommen können, auch mit Ehe, mit Familie, mit Witwenschaft oder Witwerschaft, mit Erziehung und mit allen anderen Themen unseres Lebens. Und darum möchte ich jetzt einen Abschnitt lesen aus dem Neuen Testament, den ich für den wichtigsten halte. Ich glaube, nie ist etwas Größeres zum Thema Ehe gesagt worden als im Epheserbrief Kapitel 5. Ich weiß, dass das einige von euch kennen und manche vielleicht sogar schon als Trautext darüber Worte gehört haben. Lesen wir Epheser 5, hören wir es noch einmal neu, was hier der Apostel Paulus schreibt über eine christliche Ehe. Epheser 5, Abvers 21, da heißt es: Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist, er als des Leibes Heiland. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst, Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, wie auch der Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Jedenfalls auch ihr, jeder von euch liebe seine Frau, so wie sich selbst, die Frau aber, dass sie Ehrfurcht vor dem Mann habe. Soweit dieser Abschnitt aus dem Alten Testament, wo zitiert wurde und Paulus aus dem Neuen Testament Gedanken hinzufügt über die Ehe. Und ich glaube, dass wir gut tun, hier entlang zu gehen, denn wir finden hier die wesentlichen Bausteine für eine glückliche Ehe. Eine Ehe beginnt tatsächlich, wenn sie funktionieren soll, wenn sie harmonisch verlaufen soll und schön für beide Ehepartner sein soll, mit einem wirklichen Verlassen. Wenn wir so an einem Ehehaus bauen wollten, dann wäre der erste Stein, den wir legen müssten, verlassen. Deswegen wird ein Mann Vater und Mutter verlassen, zitiert Paulus aus dem Alten Testament, von den ersten Blättern der Bibel, und seiner Frau anhängen. Was meint das? Natürlich spricht er hier von einem Verlassen im guten Sinn. Nicht, dass man die Türe zuknallt und mit einem großen Getöse das Elternhaus verlässt, sondern ein Verlassen im guten Sinn, ein sich wirkliches Lösen im gesunden Ablösungsprozess vom Elternhaus. Am besten, ich erkläre anhand eines Beispiels, wo dieses Verlassen vielleicht nicht so vollzogen wurde, dann verstehen wir auch, was das Verlassen meint. Ich kenne einen Mann, er heiratete eines Tages und bezog auch eine separate Wohnung mit seiner jungen Frau. Aber weil seine Mutter auch in der Stadt lebte, in der er arbeitete, ging er mittags zum Mittagessen immer zu seiner alten Mutter, anstatt zu seiner jungen Frau. Natürlich konnte die noch nicht so gut kochen wie die betagte Mutter. Vielleicht hat sie noch manches Brandopfer auf dem Herd gebracht, ja. Und klar, dass die das erst lernen musste, und es gab auch noch ab und zu etwas aus der Dose, aber er ging jeden Mittag zu seiner Mutter. Und die junge Ehefrau hat sich das ein paar Monate lang angeschaut, und dann hat sie sich ihn vorgeknöpft und hat gesagt: Mein lieber Freund, mit wem bist du eigentlich verheiratet? Mit mir oder mit deiner Mutter? Und jetzt überlegst dir gut. Und er hat sich's überlegt und ging von da an zu seiner jungen Frau. Ihr lieben Muttis, versteht es nicht falsch, natürlich darf ein Sohn ab und zu bei seiner Mutter essen. Meine Mutter ist im 91. Lebensjahr und ich gehe immer noch gerne zu meiner Mutter essen. Wer kocht manche Gerichte besser als die eigene Mutter? Ja, selbst im 91. Lebensjahr macht sie das noch ganz ausgezeichnet. Natürlich darf man das, aber doch nicht jeden Tag. Sonst hat da ein gewisses Loslösen nicht stattgefunden. Und bei einem Teil der männlichen Junggesellen scheint hier auch ein Grund zu liegen, warum sie nicht verheiratet sind und öfter ins Krankenhaus müssen oder auch nicht. Ja, vielleicht liegt da ein Grund. Ich habe ausdrücklich gesagt, nur bei einem Teil, vielleicht auch bei einem kleinen Teil, bei manchen schon, habe ich auch aus meiner eigenen Beobachtung so feststellen müssen. Wollen wir also das Elternhaus wirklich verlassen? Auch dann, wenn vielleicht aus finanziellen Gründen das junge Ehepaar zuerst bei den Eltern oder Schwiegereltern im Haus wohnt. Das hat viele Vorteile, kann aber auch manchmal einen Nachteil haben. Da muss die Mutter oder die Schwiegermutter lernen, dass sie nicht einfach bei den jungen Leuten in die Wohnung reinlaufen kann, ohne anzuklopfen oder ohne zu klingeln, am Ende bis ins Schlafzimmer hinein. Das geht nicht. Da muss klar sein, hier ist eine neue Keimzelle der Gesellschaft, hier ist ein Ehepaar, vielleicht eine Familie, die daraus wird, und das müssen auch die Eltern respektieren. Aber auf der anderen Seite heißt das auch für uns Eltern, dass wir unsere Kinder so erziehen, dass sie eines Tages wirklich in der Lage sind, das Elternhaus im guten Sinn zu verlassen und selbstständig in dieser hochkomplexen Welt zurechtkommen können. Das ist der große Erziehungsauftrag. Dazu wird Joachim Deschner nächsten Monat einiges zu sagen haben. Ich kenne seine Vorträge, er war bei uns auch schon. Zweiter Baustein, anhängen. Paulus sagt, deswegen wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und ich habe das eben so betont, dieser Text stammt aus dem Alten Testament, aus den ersten Seiten der Bibel, aus dem Schöpfungsbericht und dem, was unmittelbar danach folgte. Und diese Seiten der Bibel sind in hebräischer Sprache geschrieben worden, ursprünglich. Und hier steht im Hebräischen ein Wort, ich bin kein großer Hebräer, aber das habe ich gelesen in zuverlässigen Quellen. Das Wort bedeutet ganz wortwörtlich übersetzt, er wird seiner Frau angelötet werden. Das ist natürlich zum Schmunzeln, ja? Er wird an seine Frau angelötet werden, sagt die Bibel hier. Was soll das denn bedeuten? Nun, löten war die denkbar festeste Verbindung, die es im Altertum gab. Schweißen kannte man noch nicht, das ist eine moderne Erfindung. Aber zusammenlöten, Metalle werden so verschmolzen miteinander, dass sie nicht mehr auseinanderreißen können, das kannte man damals schon. Und dieses Wort, das Festeste, was die hebräische Sprache überhaupt kennt, die festeste Verbindung wird mit diesem Wort ausgedrückt. Das steht hier. Darum heißt es, Mann und Frau werden zusammengelötet. Untrennbar verbunden soll das heißen. Und das bedeutet, dass die beiden ein Leben lang miteinander zusammenbleiben sollen und nicht nur irgendwie nach 20 Jahren, zum Glück haben sie ja da aufgehört, wir haben nicht mehr gesehen, wie es nach 30 Jahren wäre, ja, den 30-jährigen Ehekrieg haben sie uns erspart, die beiden, aber es soll ein Leben lang halten. Wir haben ein Ehepaar in Hünfeld in der Gemeinde, unsere ältesten Geschwister, er 93, sie 90, die sind bald, haben sie den 70. Hochzeitstag. Und sie sind, ihr müsstet die zweimal miteinander sehen, wie die da sitzen, so wie die hier am Anfang in ihrer jungen, frisch verheirateten Zeit. Wirklich kostbar, das zu sehen, wie sie Händchen halten mit 93 und 90 Jahren. Nun, anhängen, da ist natürlich die große Frage, wann geschieht denn das? Wann werden Mann und Frau so untrennbar miteinander verbunden? Und jetzt muss ich auch ein paar Sätze sagen, da wird mir nicht jeder auf Anhieb sofort zustimmen von euch. Das macht auch gar nichts. Denkt in Ruhe darüber nach und prüft, was ich sage. Ich will es begründen. Wann wird Mann und Frau verbunden? Im Augenblick des Verliebens? Mit dem ersten Kuss? Im Augenblick der gegenseitigen Liebeserklärung, wo sich die beiden so ihr Empfinden füreinander eingestehen? Mit einem stillen Treueversprechen auf einer einsamen Berghütte in den Schweizer Alpen? Mit dem ersten Geschlechtsverkehr? Das glauben manche und hätten das auch gerne so. Vor dem Traualtar einer Kirche oder christlichen Gemeinde? Oder vor dem Standesamt der weltlichen Obrigkeit? Wann beginnt denn nun die Ehe? Bitte hört mir in Ruhe zu, wenn ich begründe, warum ich glaube, dass vor dem Standesamt die Ehe beginnt. Ich will das begründen. Die Bibel kennt in allen Kulturen eine öffentlich-rechtliche Eheschließung. Öffentlich-rechtlich. Das heißt, zwei, die heiraten, die machen das nicht irgendwo im Verborgenen, sondern die ganze Öffentlichkeit erfährt davon und es hat eine rechtliche Seite. Da muss eine Instanz der Obrigkeit beteiligt sein. Da wird ein Ehevertrag geschlossen vor Zeugen. Öffentlich heißt, es wird ein Aushang gemacht, immer noch in unserer Kultur, in der wir hier leben. Aber in Afrika ist das natürlich ein bisschen anders. Da kennt man nicht das Standesamt wie in Deutschland. Da gehen die beiden zum Dorfhäuptling, der ruft dreimal laut Hula Hula und dann sind die verheiratet. Aber die können nicht in ihrer Hütte heiraten, die müssen zum Dorfhäuptling. Das ist die Obrigkeit in ihrer Kultur. Und die Eskimos machen das auch. Und die Leute in Neuguinea auch. Nirgendwo in den Kulturen können zwei einfach so heiraten. Es gibt immer einen öffentlichen Aspekt dabei und einen rechtlichen. Wisst ihr, es gibt nichts, was es nicht gibt. Hier in Deutschland ist passiert, da haben zwei geheiratet vor dem Standesamt und wollten zu ihrer Hochzeitsfeier fahren und sind verunglückt. Und der junge Ehemann war tot. Und die junge Ehefrau hat ihr Leben lang Witwenrente bekommen. Nicht wegen dem Treueversprechen auf der Berghütte, sondern weil sie vor Zeugen einen Ehevertrag unterschrieben hatten. Auch wenn das erst eine halbe Stunde her war, war das gültig. Wenn die Unterschrift noch kaum getrocknet war, es war gültig. Das hat eine rechtliche Dimension. Und darum glaube ich, dass es in jeder Regierungsform, Obrigkeit nennt das die Bibel mit einem alten Wort, ja, gibt es eine Form, wo Menschen heiraten können, öffentlich-rechtlich. Und das ist in unserer Kultur das Standesamt. Das Wort Standesamt braucht ihr in der Bibel nicht suchen, das kommt nicht vor. Aber die Sache selbst, öffentlich-rechtliche Eheschließung. Ein Mann wird Vater und Mutter verlassen, die Frau auch, und sie werden zusammengelötet werden und dann werden sie ein Fleisch sein. Es hat noch eine wichtige Konsequenz. Was bedeutet anhängen? Das hat für meine Frau und mich bedeutet, Scheidung kommt nicht in Frage. Bitte, ich weiß sehr wohl, dass es zu Scheidungen kommen kann, auch unter Christen. Vielleicht sind auch einzelne Betroffene hier unter uns. Keine Sorge, ich werfe auf gar niemanden einen Stein, wo eine Ehe nicht so verlaufen ist, wie man es gewünscht hat, wo sie zerbrochen ist. Ich werfe auf niemanden einen Stein. Nur ich möchte jetzt mal zu den Verheirateten sprechen. Scheidung kommt nicht in Frage. Das heißt, dass wir an unserer Ehe arbeiten. Als meine Frau und ich verheiratet waren, jung verheiratet, wir lebten damals in Karlsruhe am Rhein, da war unser allererstes Ehejahr zugleich das schwierigste. Das ist nicht so einfach, wenn zwei ganz verschiedene Menschen zusammengekommen sind und die sollen jetzt rund um die Uhr zusammenleben. Wir waren auch verliebt, wie alle anderen, und trotzdem gab es Reibungspunkte und trotzdem waren wir verschieden. Ich habe zwar nicht um 23 Uhr die Siemens-Aktien da studiert, aber andere Sachen habe ich schon gemacht, die für meine Frau fremd waren oder so. Und trotzdem mussten wir lernen, zusammenzuleben. Und dann hat meine Frau mal geäußert, ach, sie möchte mal zu ihrer Mutter nach Kärnten fahren. Und da ist aber bei mir die Alarmanlage angegangen, ja. Wenn eine jung verheiratete Frau zu ihrer Mutter fahren will, dann habe ich gesagt, lass uns mal einen Spaziergang machen im Karlsruher Stadtgarten. Und der ist lang ausgefallen. Und damals habe ich ihr gesagt, Silvia, wir haben vor Gott und Menschen versprochen, dass wir zusammenbleiben werden. Wir haben jetzt Anfangsschwierigkeiten. Wir müssen die überwinden. Wir werden daran arbeiten. Wir werden auch auf die Knie gehen und Gott um Hilfe bitten. Wir werden auch nicht so stolz sein, um Menschen um Hilfe zu bitten. Aber wir werden nicht auseinanderlaufen. Wir haben gesagt, bis der Tod uns scheide. Nicht bis sie jemanden kennenlernt, der ihre Bedürfnisse besser stillen kann und er jemanden, der jünger oder hübscher oder attraktiver ist, sondern bis der Tod euch scheidet. Und noch etwas haben wir damals gesagt, es gibt nur die Flucht nach vorne. Das heißt, wir wollen zusammen alt werden, wenn Gott uns das schenkt. Wir wollen zusammenbleiben, wir wollen an unserer Ehe arbeiten. Und wenn wir heute einen Hochzeitstag haben, in den 20, die inzwischen vergangen sind, konnten wir immer wieder sagen, das letzte Ehejahr war schöner als die Jahre zuvor. Wir sind gewachsen, auch an den Schwierigkeiten, gewachsen und gereift. Ein dritter Baustein für eine gute, glückliche, harmonische Ehe, immer noch aus diesem Vers, den Paulus zitiert aus dem Alten Testament. Deswegen wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Ein Fleisch. Man bleibt zwei verschiedene Persönlichkeiten. Und wie verschieden Mann und Frau sind in ihrem Denken und Fühlen, Empfinden und in ihrem ganzen Wesen, das merkt man erst im Lauf der Jahre. Und manche Männer denken, warum ist sie nicht so normal wie ich, ja? Warum kann sie nicht so normal sein wie ich? Aber Frauen sind eben anders normal, als wir Männer normal sind, ja? Und man muss das lernen zu verstehen und die Frau muss lernen, den Mann zu verstehen, dass er anders tickt und so weiter. Und deswegen ist das ein lebenslanger Prozess, das zusammengelötet werden, das geschieht in einem Augenblick. Aber dann ein Fleisch sein, ein Fleisch werden, ist ein lebenslanger Prozess. Und man sagt, wenn alte Ehepaare, so wie unser Ehepaar Löwen in Hünfeld, wenn die sich lange verliebt in die Augen geschaut haben, oft liebevoll miteinander umgegangen sind und wirklich eine gute Ehe geführt haben, dass sie am Ende sich sogar ähnlich werden bis in die Gesichtszüge hinein, bis in die Physiognomie. Ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, weil dasselbe behaupten Hundebesitzer von Ihnen und Ihrem Hund auch, ja. Aber lassen wir das mal dahingestellt sein. Bei manchen Boxerbesitzern wird man es sofort glauben. Trotzdem, ein Fleisch werden, ein lebenslanger Prozess, wenn hier junge Ehepaare sind, glaubt ja nicht, dass ihr nach 3 Monaten oder auch nach 2 Jahren schon im vollen Sinn ein Fleisch geworden seid. Das meint nicht nur die körperliche Dimension, das meint auch den anderen immer besser verstehen, immer mehr wissen, wie er denkt, wie er fühlt, was er sich wünscht, was ihm wehtut, was ihn verletzt. Das heißt ein Fleisch werden, ein lebenslanger Prozess. Und mitten in diesem Prozess spielt ein Verb, ein Tätigkeitswort, ja eine ganz besondere Rolle, nämlich der vierte Baustein, den wir hier verfolgen im Text. Ihr merkt, ich gehe einfach an den Verben entlang in diesem Text. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat. Und jetzt wird's ganz steil hier, im wahrsten Sinne des Wortes, denn jetzt legt der Apostel Paulus die Latte auf Weltrekordhöhe. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat. Zunächst einmal muss ich sagen, als Paulus das schrieb, meinetwegen im Jahr 61, 62 nach Christus, war das damals schon provokativ, geradezu revolutionär. Warum? Literaturwissenschaftler haben die gesamte Literatur des Altertums durchforscht. Ob sie irgendwo eine Aufforderung finden würden, wo Männer aufgefordert würden, ihre Frauen zu lieben. In der Literatur der alten Griechen, der Römer, der Perser, ich weiß nicht, wo man noch überall gesucht hat. Fehlanzeige. Nirgendswo findet man eine Stelle, wo Männer aufgefordert wurden, ihre Frauen zu lieben. Aber es gibt so dicke Bände, in denen alles steht, was Frauen tun sollen. Alle von Männern geschrieben natürlich. Eigenartig, gell? Und hier sagt der Apostel Paulus etwas ganz Neues. Er sagt, ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat, wie Jesus Christus sein Leben gegeben hat für die Gemeinde. Und da merken wir, dass Liebe und Liebe nicht dasselbe ist. Manchmal sagen wir Männer zu einer Frau, ich liebe dich, aber wir meinen nur den Körper und nicht die Person, die in dem Körper ist. Oder manchmal verwechseln wir Verliebtsein mit echter Liebe. Verliebtsein ist ein Gefühl, das über einen kommen kann wie ein Naturereignis. Heute Morgen kann es sein, dass sich irgendjemand hier verliebt im Raum. Das kommt über einen wie ein Naturereignis, aber das geht auch relativ schnell wieder. Forscher haben festgestellt, dieses Gefühl des Verliebtseins, wenn alles so kribbelt und der Himmel so rosarot ist und voll Geigen hängt, das hält höchstens 2 Jahre, aber in den meisten Fällen noch viel kürzer. Und dann ist es wieder vorbei mit dem Verliebtsein. Aber Lieben ist ein willentliches Lieben und ein opferbereites Lieben, wo man bereit ist, wirklich mal sich zurückzunehmen, den Egoismus, das dicke Ich und wirklich einmal um des anderen Willen etwas verzichtet oder etwas tut, was man für sich gar nicht brauchen würde. Mit Opferliebe. Manche Männer sagen vor der Hochzeit zu ihren Frauen, wenn wir erst verheiratet sind, ich werde dir die Sterne vom Himmel holen. Später, nach 2 Jahren Ehe, holen sie nicht mal mehr das Mineralwasser aus dem Keller. Ja, das ist doch keine Liebe. Das ist doch warme Luft in die Gegend geblasen. Oder manche Leute sagen, manche Männer, wenn wir verheiratet sind, ich werde dir jeden Wunsch von den Augen ablesen. Nach ein paar Jahren Ehe stellen die Frauen fest, dass sie einen Analphabeten geheiratet haben. Also so geht das nicht. Das meine ich nicht mit Liebe, sondern lieben heißt, sich um den anderen kümmern, ihn wertschätzen, sich für ihn aufopfern, wie Christus sich für die Gemeinde geliebt hat, die Gemeinde geliebt hat und für die Gemeinde sich aufgeopfert hat. Und da merken wir, dass wir da vielleicht gar nicht so leichtfertig mit diesem Wort umgehen können. Und es gibt manche Ehepartner, die nach einigen Jahren Ehe dieses Wort, ich liebe dich, oder diesen Satz sehr schwer nur noch über die Lippen bekommen, weil da auch schon zu viel vorgefallen ist, was da vielleicht die Sache beeinträchtigen könnte. Aber ich möchte alle Verheirateten ermutigen, daran zu arbeiten, dass sich Mann und Frau immer wieder sagen können, eine Frau, die würde das gerne jeden Tag hören, dass ihr Mann sie wirklich liebt, und natürlich hören auch wir Männer das gerne. Nebenbei bemerkt, an anderer Stelle fordert die Bibel auch die Frauen auf, ihre Männer zu lieben. Hier im Text nicht. Hier ist jetzt der Mann angesprochen, ihr Männer, liebt eure Frauen. Aber natürlich gilt das auch umgekehrt für die Frauen. Liebe ist die höchste Art persönlicher Wertschätzung, die es gibt. Und ich habe das erst im Laufe der Jahre verstanden, was es heißt, eine Frau wertzuschätzen, sie wirklich wertzuschätzen. Ich lasse meine Frau heute nicht mehr ins Auto einsteigen, ohne ihr die Türe zu öffnen. Nicht nur so mit der Fernbedienung, ja. Ich mache ihr die Türe auf. Manche Männer denken, und Frauen vielleicht auch, wenn ein Mann einer Frau die Türe aufmacht, ist entweder das Auto neu oder die Frau. Aber passt auf, ja. Ja, die Frau wertschätzen, ihr die Autotüre auftun, ihr in Jacke oder Mantel helfen und ihr die Türe öffnen, wenn man einen öffentlichen Raum betritt und so weiter. Sie wertschätzen, aber nicht nur mit solchen Gesten, sondern mit der ganzen Haltung. Meine Frau hat für mich ihren Beruf aufgegeben als Lehrerin, ihre Heimat und ihre Familie verlassen und ist einem mittellosen Wanderprediger gefolgt hier nach Deutschland, ja, und hat viel persönlich geopfert. Und jetzt bin ich dran, sie mit hoher Wertschätzung zu behandeln und ihr zu begegnen. Wir Männer sollten unsere Frauen behandeln wie eine Königin, nicht wie eine Dienstmagd. Das wäre die richtige Haltung. Lieben heißt, die wahren Bedürfnisse des anderen erforschen und stillen suchen, hat ein anderer Autor eines Ehebuches gesagt. Die wahren Bedürfnisse des anderen erforschen und stillen suchen. Nicht die Bedürfnisse, die ich meine, die er hat, sondern seine wahren Bedürfnisse. Und Frauen haben andere Bedürfnisse als Männer. Darüber kann ich jetzt nicht lange sprechen, aber zum Beispiel gibt es Männer, die schenken ihren Frauen 15 Jahre lang am Hochzeitstag immer Tulpen aus Amsterdam oder woher, ja? Und nach 15 Jahren stellen sie fest, die Lieblingsblume der Frau ist aber Orchidee oder Rose oder irgendetwas anderes. Nun, da kann eine Frau drüber wegsehen, wenn sie die falschen Blumen bekommt, wenn dieses Bedürfnis nicht gestillt wird. Ich frage mich natürlich, warum sie das 15 Jahre lang nicht gesagt hat, aber lass mir das mal dahingestellt sein. Darüber kann eine Frau hinwegsehen. Nur, wenn ihr Bedürfnis nach Kommunikation und nach geschätzt werden vom Mann, nach Zweisamkeit, nach Zeit mit ihrem Ehemann nicht gestillt wird, dann kann es fatalere Folgen haben. Wisst ihr, wir Männer, wir sind ja bekanntlich mehr über unsere Augen gefährdet. Uns kann eine Fotografie von einer fremden Frau ansprechen, die wir im Leben niemals sehen werden. Wir sind über Augen gefährdet. Aber Frauen sind mehr über die Ohren gefährdet. Wenn da irgend so ein Charmeur kommt, so ein Frauenflüsterer, es gibt Pferdeflüsterer und Frauenflüsterer, ja? Wenn da so ein Frauenflüsterer kommt und so die richtigen Worte versteht zu sagen, dann kommt da eine Seite in Schwingen bei einer Frau. Und deswegen ist es wichtig, dass sie das von uns hört, von ihrem Ehemann und nicht von einem Arbeitskollegen oder sonstigen fremden Mann. Lieben heißt, die wahren Bedürfnisse des anderen erforschen und stillen suchen. Das ist ein sehr tiefer Satz und eine große Aufgabe, die uns da gestellt ist. Ein Freund von mir, er ist schon seit 12,5 Jahren im Himmel, ist der Ernst Mayer gewesen, der Mitbegründer der Konferenz für Gemeindegründung. Er hat einmal hier 10 Kennzeichen echter Liebe aufgezählt. Die könnt ihr jetzt nicht alle mitschreiben, braucht ihr auch nicht. Echte Liebe ist aufopfernd, echte Liebe erzeugt Respekt und Achtung vor der anderen Person, Wertschätzung. Echte Liebe ist nicht nur körperliche Anziehung, das nennt man Erotik, das gehört auch dazu, aber echte Liebe ist mehr. Echte Liebe wächst auch ohne ständige körperliche Berührung. Echte Liebe versucht, eine Beziehung aufzubauen. Und da sind wir Männer natürlich etwas schwächer ausgestattet. Ja, Frauen sind viel beziehungsorientierter. Frauen suchen eine Beziehung und Männer oft nur Sexualität. Und eine Frau mag auch Sexualität, aber erst wenn die Beziehung aufgebaut ist und stimmt. Echte Liebe übernimmt Verantwortung für die andere Person. Oh, ich habe was vergessen zu sagen. Also ihr lieben Frauen, ja, wenn ich jetzt mal irgendwie sowas sage, bitte schaut eure Männer nicht auffällig an oder so, ja. Macht das lieber nicht, weil das könnte noch ein Nachspiel haben. Schaut einfach hierher, ihr Männer auch, ja. Echte Liebe übernimmt Verantwortung für die andere Person. Echte Liebe kann warten. Jakob diente 7 Jahre um Rahel. Echte Liebe kann warten. Echte Liebe ist eine Verpflichtung, eine Bindung fürs ganze Leben. Und echte Liebe ist eine geistliche Gemeinschaft auch, hat auch eine geistliche Dimension. Kann man miteinander beten und Gott dienen zusammen, wenn beide diese Einstellung haben. Echte Liebe ist ein Abbild der Liebe Christi. So hat es Ernst Mayr ausgedrückt und das finde ich ganz großartig. Und ihr Lieben, das darf ich jetzt an der Stelle auch persönlich einflechten. Als ich vor einigen Jahren nochmal so darüber nachdachte, da musste ich auch beschämt feststellen, ich hatte meine Frau nicht annähernd so geliebt, wie es hier steht. Ich stellte da große Defizite bei mir fest und ich will nicht sagen, dass ich das heute schon in dieser Vollkommenheit kann. Natürlich nicht. Jede Frau weiß das, dass wir Männer sie nicht so lieben können, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Aber wenn sie nur etwas davon sieht, nur etwas von dieser Haltung, von dieser Grundhaltung, ist sie oft schon sehr zufrieden. Und damals habe ich auch für mich Buße getan. Das heißt, ich habe mich schuldig gesprochen, ich habe mich gebeugt, ich habe auch meine Frau um Vergebung gebeten und habe ihr das gesagt, ich habe an dem Punkt versagt. Und dann habe ich mir in meinen Gebetszettel einige Gebetsanliegen geschrieben. Ich habe so eine Gebetsliste, die ich morgens oft verwende bei meiner Gebetszeit, habe ich mir Gebetsanliegen aufgeschrieben. Herr, schenke uns bitte liebevolles Reden und Umgehen miteinander. Lass mich Wertschätzung, Anerkennung, Lob und Ermutigung ausdrücken. Das brauchen Frauen, das brauchen auch wir Männer. Ja? Nicht so viel rumkritisieren und nörgeln. Bewahre mich vor unnötiger Kritik, wenn dann in Liebe. Wisst ihr, wie die Österreicher über uns Deutsche denken? Jetzt wird es sehr klischeehaft, aber manchmal hilft das ja auch, so etwas deutlich zu machen. Oh, jetzt ist wahrscheinlich ein Österreicher hier unter uns, aber lassen wir das mal. Die Österreicher... Ja, sogar. Die Österreicher denken, wir Deutschen, wir hätten kein Blut in unseren Adern, sondern Korrekturflüssigkeit. Ja, weil wir jahrhundertelang den Österreichern auf den Deckel gegeben haben. Ja, und immer, wir kleinen Österreicher. Heute gucken sie ein bisschen auf uns runter, ja, was die Wirtschaft angeht und andere Dinge. Naja, gut. Also bewahre vor unnötiger Kritik, wenn das Essen 10 Minuten später erst fertig wird und vielleicht nicht ganz so gut schmeckt, wie man es gerne haben möchte. Lass mich in Zeiten der Krankheit und Schwachheit besonders beistehen und ermutigen. Das muss ich noch lernen. Als meiner Frau nicht gut ging, kam meine Freundin aus Mannheim und hat 2 Stunden neben ihr gesessen und nur die Hand gehalten. Oh, das wäre eine schwierige Lektion für mich, ja? 2 Stunden lang nur die Hand halten. Aber das müssen wir lernen. Herr, hilf mir, meine Frau so zu lieben, wie du deine Gemeinde geliebt hast. Ihr lieben Männer, so dürfen wir beten. So können wir bitten. Und damit sage ich auch, wir sollen ja die Liebe nicht aus uns heraus produzieren, wie die roten Blutkörperchen im Knochenmark. Wir sind sehr arm an Liebe. Aber wir dürfen bitten darum. Und die Bibel verlangt nie etwas von uns. Gott verlangt nie etwas, was er uns nicht auch bereit ist zu geben. Und hier im Text, darauf kann ich jetzt nicht lange eingehen, da heißt es, in Kapitel 5, Vers 2, als die geliebten Kinder, Vers 1, sollen wir lieben. Als solche, die selbst mit der Liebe Gottes beschenkt sind und die davon leben. Davon können wir auch weitergeben an unseren Ehepartner, an den liebsten Menschen, den wir haben, an unsere Kinder, an andere Menschen um uns herum. Und in dem Abschnitt zuvor spricht er von dem Heiligen Geist, den Christen empfangen haben. Der will uns füllen und das ist auch ein Geist der Liebe und der Kraft und der Zucht. Ein Inder sagte einmal zu einem Europäer, ihr Europäer heiratet das Mädchen, das ihr liebt, aber wir Inder lieben die Frau, die wir geheiratet haben. Das ist auch ein bisschen pauschal, ja? Aber ich glaube, gut wäre, wenn wir beides tun würden. Wir dürfen das Mädchen heiraten, das wir lieben, aber dann auch die Frau lieben, die wir geheiratet haben. 5. Baustein, nähren. Niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, wie auch der Christus die Gemeinde. Nähren heißt ernähren. Solange wir gesund sind, einen Arbeitsplatz haben, haben wir die Hauptverantwortung für die Ernährung der Familie. Natürlich kann eine Frau auch mitarbeiten, noch keine Kinder da sind oder die Kinder wieder aus dem Gröbsten draußen sind, wie man sagt. Aber die Hauptverantwortung des Mannes, aber nähren meint auch nähren im Sinne von liebevoller Kommunikation. Jetzt kommen wir nochmal auf das Anspiel zurück von eben. Man sagt, im Blick auf Kommunikation vor der Ehe, redet er und sie hört zu. 3 Jahre nach der Ehe redet sie und er hört zu. 10 Jahre nach der Ehe reden beide und die Nachbarn hören zu. Ja, so kann es manchmal sein. Aber Tatsache ist, dass wir Männer in der Ehe überhaupt im Leben zweimal reden lernen müssen. Einmal als kleine Jungs und dann auch nochmal in der Ehe reden lernen. Ich weiß, ich bin auch so ein typischer Mann. Ja, ich kann vieles mit mir selber ausmachen. Ich muss das nicht alles immer erst durch Reden irgendwie entwickeln und verarbeiten. Ich kann das da in mir drin ausmachen. Aber meine Frau, die möchte gern Anteil haben an dem, was da in mir vorgeht. Die möchte Kommunikation. Und wisst ihr, wenn man Statistiken hört, dass es bei vielen Ehepaaren nicht länger als 6 Minuten Kommunikationszeit am Tag gibt. Ich meine jetzt nicht, hast du die Rechnung schon bezahlt und wer geht auf den Elternabend bei den Kindergarten, sondern richtige Kommunikation, wo die beiden sich gegenüber sitzen, mal eine Kerze anzünden und wirklich miteinander reden. 6 Minuten, viel zu wenig. Mindestens 1/2 Stunde am Tag sollte ein Ehepaar haben. Vielleicht, wenn der Mann nach Hause kommt von der Arbeit oder der andere Ehepartner nach Hause kommt, vielleicht erst abends, wenn die Kinder endlich im Bett liegen und Ruhe eingekehrt ist, ja, kann sein bei jungen Familien, aber irgendwann am Tag eine Kommunikationszeit. Und ich sage euch, ihr Lieben, wir haben einmal in der Woche eine besondere Kommunikationszeit und das ist der Montagabend. Seit fast 20 Jahren, seit dieser ersten Ehekrise in Karlsruhe, haben wir einen Eheabend eingeführt, meine Frau und ich. Ihr sagt, was soll das denn? Wir haben jeden Abend Eheabend. Das glaube ich nicht, ihr Lieben. Das glaube ich nicht, dass ihr jeden Abend Eheabend habt. Eheabend heißt, da sind meine Frau und ich ganz alleine. Da gehen wir Eis essen zusammen, gehen wir irgendwo hin, gehen wir spazieren, machen wir etwas Schönes oder sind zu Hause, zünden eine Kerze an, trinken ein Glas Wein. Aber wir sind alleine und haben Kommunikationszeit miteinander. An diesem Abend haben wir auch viele Ehebücher gelesen. 30 etwa an der Zahl inzwischen. Und das hat uns gut getan. Das hat uns sehr gefördert. Und wir haben dann beim Lesen darüber gesprochen. Da wurde unsere Kommunikation angeregt. Da haben wir über unsere Ehe gesprochen. Und das hat uns sehr, sehr geholfen. Kommunikation. Ich weiß, dass das Frauen von Natur aus besser können. Neueste wissenschaftliche Erkenntnisse haben zutage gefördert, ihr lieben Frauen, dass sogar weibliche Embryos im Mutterleib schon den Kiefer 2/3 mal mehr bewegen als männliche. Schon im Mutterleib. Ich habe nicht gesagt, dass das immer so bleibt, ja, aber schon im Mutterleib wird das eingeübt und deswegen sind wir Männer da ein bisschen gehandicapt. Aber wir müssen lernen zu reden, wirklich zu reden. Ja, ich muss ab und zu was Humorvolles sagen, das ist so ein ernstes Thema, ja. Manche haben auch zu Hause in ihrer Ehe nicht viel zu lachen, deswegen ist es schon gut, wenn ich ab und zu mal auflockere, aber jetzt wird's wieder ernst. Schaut, nähren heißt auch dafür sorgen, dass genug Kommunikationszeit ist. Und das ist einer der Hauptscheidungsgründe auf der Seite der Frauen. Zu wenig Kommunikation mit dem Ehepartner. Dann kommen die Computerwitwen und die Siemens-Aktienwitwen und so weiter, ja. Dirk versteht das schon. Dann kommen diese ganzen Dinge, die uns Männern so wichtig sind. Dann verschwinden wir im Hobbykeller und dann verbringen wir da die Abende und die Frauen haben den Mangel an Kommunikation. Pflegen, 6. und vorletzter Schlussstein. Wir setzen schon zur Landung an. Pflegen. Niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, wie auch der Christus die Gemeinde. Pflegen. Nun, wie man ein Auto pflegt, braucht man uns Männer nicht zu sagen, oder ein Motorrad, ja, oder eine Segeljacht. Aber wie pflegt man seine Frau? Ich habe einmal ein gravierendes Beispiel dafür kennengelernt, wie ein Mann offensichtlich seine Frau nicht gepflegt hatte. Vielleicht wird es dann deutlich. Der saß mir gegenüber, war Mitte 40. Dieses Ehepaar hatte 4 Kinder. Und weil ein Kind nach dem anderen kam, mussten sie das Haus vergrößern, anbauen. Weil der Verdienst dafür nicht ausreichte, musste jede freie Minute in landwirtschaftlichen Nebenerwerb gesteckt werden. Und das Ergebnis war, dass die Frau in die psychiatrische Klinik musste. Und mir selbst unter Tränen erzählte, dass sie einen Knacks fürs Leben davongetragen hatte. Die vier Kinder waren übrigens innerhalb von 5 Jahren zur Welt gekommen. Und ein Zwillingspaar dabei, aber trotzdem. Und das war für sie alles eine große Überforderung. Und es war offensichtlich, dass dieser Mann nicht gepflegt, aber vielleicht auch nicht geliebt und genährt hatte. Und darum, ihr Lieben, pflegen heißt investieren. Investieren. Alles, was uns wert und teuer ist, da investieren wir. In unser Haus lassen wir nicht verkommen, unser Grundstück, unser Auto, alles, was uns etwas bedeutet, da investieren wir. Wir erhalten den Wert. Und im Blick auf die Ehe machen manchmal beide Ehepartner einen großen Fehler, aber vielleicht auch mehr wir Männer. Wir denken, wenn wir die Frau einmal geheiratet haben, dann läuft sie uns ja nicht mehr weg, dann können wir uns den wichtigen Dingen des Lebens zuwenden, nämlich dem Beruf und der Gemeindearbeit und anderen Dingen. Und das kann nicht sein. Wir müssen investieren. In eine Ehe muss investiert werden. Meine Frau freut sich, wenn ich ihr ein liebes Wort sage, wenn ich ihr manchmal eine schriftliche Ermutigung in ihre Bibel lege oder auf den Küchentisch stelle oder sie mit etwas überrasche, ein paar Blümchen mitbringe. Das muss ja nicht immer das Allerbilligste, aber auch nicht das Allerteuerste sein, ja. Aber eine Frau freut sich über die netten Sachen, vor allen Dingen über Abwechslung. Ich bin viel unterwegs, aber meine Frau ist immer zu Hause. Und ich kann ihr keine größere Freude tun, als irgendwie etwas zu arrangieren. Wir gehen heute Nachmittag in die Rhön, ja. Wir gehen nur mal auf den Kreuzberg oder auf die Wasserkuppe, ja. Nur einen Nachmittag, wo sie rauskommt. Oder gar über Nacht irgendwo etwas arrangieren bei Freunden, die nicht da sind, ja. Und dort, neulich habe ich das gemacht, habe ich gesagt, so, pack dein Köfferchen, ja, wir fahren. Als wir ins Auto gestiegen sind, sie wusste nicht, wo wir hinfahren. Und sowas liebt eine Frau. Ich wünschte, ich könnte das öfters machen. Und ich muss wirklich Lücken lassen im Terminkalender, dass sowas möglich ist. Pflegen heißt investieren. Wir haben so ein Kästchen, das muss ich noch sagen, ich muss ja auch praktisch werden, ja, Tipps geben. Wir haben so ein Holzkästchen zu Hause, da sind Zettel drin. Meine Frau hat 10 Zettel geschrieben und ich habe 10 Zettel geschrieben. Das haben wir mal irgendwo gelesen, ja. Haben wir das auch so gemacht? Und ich habe Zettel geschrieben, da steht etwas drauf, mit dem ich meiner Frau Freude machen möchte. Und dann hat meine Frau so einen Zettel gezogen montagabends, da stand drauf, wenn ich das nächste Mal auswärts bin irgendwo, schreibe ich ihr von dort einen Liebesbrief. Nach 19 Jahren Ehe. Ein Liebesbrief. Und dann saß ich da oben in Lübeck an der Ostsee, den ganzen Vormittag habe ich gebraucht, ja, um einen guten Liebesbrief zu schreiben, nicht so, ja. Ja, und wisst ihr, wie Frauen sind, ihr lieben Männer? Wisst ihr, wie Frauen sind? Meine Frau, die hat den Brief x-mal gelesen, ungezählte Mal, hat ihn in ihre Bibel reingelegt und schaut ihn immer wieder an. So sind Frauen. Und ihr denkt, ja, so romantisch bin ich nicht und so sentimental. Ja, du musst doch ein bisschen lernen, romantisch zu sein. Das ist auch ein Punkt, wo viele Ehen dran kranken. Die Romantik ist weg. Nur noch der nüchterne, harte Ehealltag. Da geht's ganz schön rau und ruppig zu. Und wo ist die Liebe geblieben? Und das Nähren und Pflegen. Wisst ihr, jemand hat mal gesagt, die Liebe kommt oft unbemerkt. Aber man spürt deutlich, wenn sie geht. Man spürt deutlich, wenn sie geht. Und wenn sie gegangen ist in deiner Ehebeziehung, dann hast du vielleicht nicht genug gepflegt. Darum denke daran, unsere Frauen sind wie Orchideen, zart, empfindsam und dankbar bei guter Pflege. Letzter Grundstein. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn. Warum nenne ich das erst an 7. Stelle, obwohl es doch hier im Text an 1. Stelle stand? Nun, wenn manche Frauen nur das Wort Unterordnung hören, ja, dann knallt der Rollladen runter. Warum? Vielleicht auch, weil wir Männer das jahrhundertelang falsch verstanden haben, als hätte Paulus geschrieben, ihr Männer, macht euch eure Frauen untertan. Das hat er aber nicht geschrieben. Die Frauen sollen sich den Männern unterstellen. Und dort finden sie Schutz und Geborgenheit, Führung, Leitung. Da übernimmt der Mann Verantwortung für eine Frau. Und meine Frau sagt mir das immer wieder, dass sie ist von Natur aus nicht so. Sie möchte nicht führen. Sie möchte sich anlehnen. Sie möchte, dass der Mann führt. Und manchmal muss sie mir dabei auch helfen und mich daran erinnern, dass das meine Aufgabe ist. Aber grundsätzlich habe ich das schon verstanden und möchte das auch. Führen heißt, dass wir natürlich über alles reden, was unsere Ehe und Erziehung und so weiter angeht. Aber wenn meine Frau, die sagt mir, wie sie denkt, und dann sagt sie, so, jetzt weißt du, wie ich denke, und nun werde ich für dich beten, dass du die richtige Entscheidung triffst. Und das überlässt sie mir dann. Und das ist eine gute Sache. So möchte das Gott. Und nicht, dass die Frauen die Männer managen und letztlich doch alles regieren. Ich sprach einmal in der Schweiz über dieses Thema und dann kam hinterher so ein pensionierter Bankdirektor zu mir, davon gibt es einige in der Schweiz, ja. Und dann kam der zu mir und sagte, Wilfried, ich bin so froh, dass du das mal deutlich gesagt hast. Hier bei uns in der Schweiz, da gibt es so viele Gouvernanten. Weißt du, was das ist? Ja, Gouvernanten, das ist so eine Familienmatrona, die so alles regiert, ja, so die Großmutter war das schon und die Mutter ist das jetzt und die Tochter wird das auch wieder. Die Frau regiert die ganze Familie. Das ist in manchen Kulturen so, sagt man. Und wenn es bei deinen Eltern schon so war und Großeltern, dann wird es höchste Zeit, dass du diese Linie durchbrichst. Und wenn du eine gläubige Frau bist, dann darfst du dich da zurücknehmen an dem Punkt und sagen, jawohl, ich will, dass mein Mann Haupt, das heißt Führer, Leiter, der verantwortlich ist in unserer Ehe und ich will mich zurücknehmen. Und selbst wenn du meinst, dass du geistlicher bist als er und länger gläubig, dann zeigt das deine geistliche Haltung, indem du ihm hilfst, wirklich Mann zu sein und Haupt und eure Ehe zu führen. Das wird gut sein. Und Paulus schließt auch diesen Abschnitt, indem er uns Männer noch einmal daran erinnert und sagt, ihr Männer liebt eure Frauen. Vielleicht haben wir Männer da das größte Problem, wirklich zu lieben. Frauen können das von Natur aus schon viel besser. Sie lieben ihre Kinder und sind beziehungsorientiert. Aber der Frau wird gesagt, dass sie ihren Mann ehren soll. Ehren, anerkennen, respektieren, Mann sein lassen, Haupt sein lassen, sich zurücknehmen. Und vielleicht sind das genau die beiden Punkte, wo Mann und Frau am meisten knabbern und Schwierigkeiten haben, wollen wir es uns sagen lassen und lernen. Ich muss schließen. Wir haben jetzt einiges gehört über Ehe, wie sich Gott das vorstellt. Ich bin wirklich fest davon überzeugt, dass das gute, weise, tragfähige Bausteine sind für eine glückliche Ehe, harmonische, gesegnete, fruchtbare Ehe. Und vielleicht denkt auch der eine oder andere, wenn ich das so höre, muss ich schon zugeben, da habe ich manche Weiche falsch gestellt in meinem Leben. Vielleicht von der Kindheit an, von der Jugend an, im Blick auf Partnerwahl, auf Sexualität, auf Ehe, Familie. Ich habe verstanden, Christus muss in meinem Leben sein, damit ich so Ehe leben kann. Ich kann meinen Ehepartner nicht lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat, wenn er nicht in meinem Leben ist. Und darum möchte ich schließen mit einer letzten Geschichte. In einem italienischen Fischerdorf hatte eine Frau bei der langen Abwesenheit ihres Mannes die Ehe gebrochen. Und wie das so ist in den Männerkulturen, als sie ertappt worden waren, den Mann ließ man laufen, die Frau zerrte man vor den Dorfrichter. Und in diesem italienischen Dorf war eine harte Strafe für Ehebrecher und Ehebrecherinnen. Sie wurden vom Felsen hinabgestürzt ins Meer. Und die Dorfrichter sahen den Tatbestand erfüllt und sagten, morgen früh wirst du hingerichtet. Und die Frau bat um Erbarmen und sagte, mein Mann liebt mich, wartet doch, bis mein Mann zurück ist vom Fischfang. Wartet, er wird mir verzeihen. Sie sagten, nein, hier muss ein Exempel statuiert werden. Der Mann kam früher als erwartet vom Fang nach Hause, hörte, was geschehen war und bat die Dorfrichter flehentlich, ihm das Leben seiner Frau zu schenken. Er sei bereit, ihr zu vergeben, auch diesen Ehebruch, diese Untreue. Aber die Dorfrichter blieben stur und sagten, nein, morgen früh bei Sonnenaufgang wird das Urteil vollstreckt. Als die Sonne aufging, hatte sich das ganze Dorf am Abgrund versammelt. Die Frau stand da mit auf den Rücken gebundenen Händen, das Urteil wurde gelesen und dann wurde sie den Felsen hinabgestürzt. Aber der Schrei, der sonst immer ertönte, er blieb aus. In der Nacht hatte der Mann, der betrogene Ehemann, alle Fischernetze, die er in der Umgebung finden konnte, zusammengeknüpft und hatte sein Leben riskiert, um unterhalb des Felsens ein Netz zu spannen, um seine Frau, die ihn betrogen hatte, aufzufangen im Netz. Und als das die Dorfrichter hörten und sahen, da schenkten sie ihm das Leben seiner Frau. Sie sahen, dass er seine Liebe bewiesen hatte, sogar unter Einsatz seines Lebens. Und ihr Lieben, Freunde, liebe Zuhörer, spricht das nicht ganz, ganz deutlich von dem, was Jesus Christus getan hat, als er dort am Kreuz starb? Da hat er im Bild gesprochen, das Netz gespannt für uns. Keiner muss wegen seiner Verfehlungen und Sünden, ob in der Ehe oder außerhalb der Ehe, ob Junggeselle oder verheiratet, spielt keine Rolle. Keiner muss wegen seiner Fehltritte ewig verloren gehen, zerschellen am Felsen des Zornes Gottes, sondern das Netz der Gnade ist gespannt. Man kann aufgefangen werden im Netz. Das bedeutet, man muss zu Christus kommen mit seinem gelebten Leben. Man muss zu ihm kommen und ihm das alles eingestehen und bekennen. Auch die schmutzigste Stelle im Leben offenbaren und sagen, Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du auch für meine Sünden am Kreuz gestorben bist, dass du alles getragen hast dort. Und ich möchte das für mich annehmen. Ich bekenne mich schuldig. Ich muss begnadigt werden. Ich bin einer, der versagt hat und der Gottes Gericht verdient hat. Aber ich danke dir für deine Gnade und ich möchte sie annehmen. Ich möchte geschenkweise die Vergebung meiner Sünden annehmen. Ich kann nicht den Himmel verdienen, sondern ich will ihn mir schenken lassen. Ich will ganz und gar dir gehören, dein Eigen werden, von jetzt ab mit dir und für dich leben, für dich. Wenn du das getan hast für mich, wenn du wie dieser betrogene Ehemann, wenn du wie dieser dein Leben riskiert hast und nicht nur riskiert, sondern gelassen hast für mich, dann will ich mein Leben dir zu eigen geben. Niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben lässt für seine Freunde. Und das hast du getan und darum will ich zu dir kommen. Ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiger Gedanke ist zum Schluss dieser Botschaft. Für solche, die auf dem Weg sind hin zu Christus, so beginnt Christwerden. Es geht über Golgatha. Es gibt keinen anderen Weg. Aber auch für die, die schon länger auf dem Weg sind und vielleicht auch in der Ehe nicht alles so glatt gelaufen ist, redet darüber heute Nachmittag bei einem langen Spaziergang. Redet darüber heute Abend, wenn die Kinder im Bett sind. Redet darüber, über das, was jetzt heute Morgen gesagt wurde und arbeitet an eurer Ehe und haltet daran fest und werdet zusammen alt, wenn das möglich ist. Wir wollen diese Eindrücke, die wir jetzt bekommen haben, abschließen mit einem Gebet. Und ich darf auch jetzt bitten, dass wir nochmal zusammen aufstehen und miteinander beten. Treuer Gott und Vater, ich möchte dir von ganzem Herzen danken, dass du es bist, der uns geschaffen hat, der uns das Leben gegeben hat und der auch Ehe und Familie eingerichtet hat. Das lesen wir in der Bibel. Das sind keine gesellschaftlichen Erfindungen, das sind deine Gedanken. Ich danke dir, dass du es gut gemeint hast. Ich danke dir aber auch, dass jeder Mensch, unabhängig von seinem Familienstand, ein glückliches Leben haben kann, wenn er nur Christus kennt, deinen Sohn, den du für uns dahingegeben hast, der für uns am Kreuz gestorben ist, der auferstanden ist am Ostermorgen. Herr, ich danke dir, dass jeder Mensch ein wirklich erfülltes Leben finden kann in Christus. Aber heute Morgen haben wir in besonderer Weise über Ehe nachgedacht. Herr, und du möchtest die Ehepaare, die hier sind, segnen, ob sie jung verheiratet sind oder mittellang oder schon ganz lang. Gib, dass sie an ihrer Ehe arbeiten, dass Mann und Frau investieren in die Beziehung, dass sie einander vergeben und einander wirklich immer besser verstehen und tragen können, bis ins Alter hinein. Ach Herr, auch ich möchte darin wachsen, meine Frau noch mehr zu lieben, zu nähren und zu pflegen, Herr. Hilf auch den Frauen, die hier sind, die diese Dinge angenommen haben, dass sie auch sich ihren Männern unterstellen können. Hilf uns Männern, wirklich Haupt zu sein, zu führen. Herr, für all das brauchen wir deine Hilfe, deinen Beistand. Und wir haben dein gutes Wort, das uns in dieser Weise wirklich Wegweisung ist und Orientierung und Kraft gibt. So möchte ich dich bitten, Herr, wenn auch Menschen hier sind, die erkannt haben, dass sie noch nicht so eine Ehe führen können, weil Christus noch nicht in ihrem Leben ist, zieh sie zum Kreuz von Golgatha und zu deinem Sohn selbst. Das bitten wir von ganzem Herzen im Namen Jesu. Amen. Ja, ich danke euch, dass ihr so lange und geduldig und aufmerksam zugehört habt. Aber wenn ich euch noch wenige Augenblicke strapazieren darf. Ich habe den Wolfgang gefragt um Erlaubnis, ob ich vielleicht auch ausnahmsweise einmal ein Buch oder zwei mitbringen dürfte. Und ich muss euch das aber erklären. Ich bin jemand, der nicht gerne seine eigenen Bücher vorstellt oder gar anpreist. Ja. Mir widerstrebt das im Grunde meines Herzens. Und doch schreibt man keine Bücher, wenn man will, dass sie irgendwo in einem Lager vergammeln. Ja. Man möchte helfen. Und meine Frau und ich, wir versuchen auch seit bestimmt 15 oder noch mehr Jahren in Eheseelsorge Ehepaaren zu helfen. Und darum habe ich vor 2 Jahren, glaube ich, ist schon her, dieses Buch geschrieben, Eine Ehe zur Ehre Gottes. Das ist wirklich mein Wunsch für meine Ehe und auch für viele Ehen von Christen, eine Ehe zur Ehre Gottes. Und es gibt andere Ehebücher, ihr müsst dieses nicht lesen, aber vielleicht habt ihr ja auch schon einige andere gelesen. Dieses hier hat einen Vorteil vielleicht, weil ich sehr, sehr lange nachgedacht habe, um Fragen, gute Fragen aufzuschreiben, die man auch zusammen dann durchgehen kann. Am Ende jedes Kapitels sind viele Fragen und es wird auch das Thema Sexualität behandelt, wo mir Wolfgang Bühne ausdrücklich zugeraten hat, ja, obwohl ich da jetzt auch kein Experte bin. Und trotzdem, die Bibel hat da einiges sozusagen. Und das alles findet ihr in diesem Buch. Es liegt draußen auf einem kleinen Büchertisch. Wenn ihr vielleicht auch noch nie ein Ehebuch gelesen habt, vielleicht sind einige Männer hier, die haben immer gesagt, Frau, das liest du mal, ja. Lest doch mal zusammen ein Ehebuch und schaut es euch mal an. Wenn es euch oder anderen helfen könnte, nehmt es mit. Ich habe ja schon ein paar Mal in diesem etwas anderen Gottesdienst gesprochen in den letzten Jahren und der CLV-Verlag hat die evangelistischen Botschaften, auch einige, die ich hier weitergegeben habe, letztes Mal das Thema Angst, in diesem kleinen Taschenbuch zusammengefasst. Das sind solche Verteilbücher, braucht ihr keine Angst haben, daran verdient kein Mensch was, ja, weil die sind so günstig. 1,90 kostet das. Wenn ihr zu Ostern jetzt mal sagen wollt, meine Nachbarn, die sollen das mal haben oder Arbeitskollegen oder Freunde, 1,90. Wenn ihr 10 Stück davon nehmt, nur noch 1,40. Also 14 Euro für einen 10er-Pack. Die liegen da draußen. Nehmt den Pack einfach und reißt euch 10 Stück ab. Ja, die kann man auseinanderreißen, sind 20er-Packen. Könnt ihr euch 10 Stück nehmen für 1,40, also 14 Euro der ganze Pack. Danke, dass ich diesen Werbeblock noch einfügen durfte zum Schluss. Und jetzt mache ich Platz für den Dirk. Bitteschön.